Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, wir wollen heute mal etwas tiefer in die Märkte schauen. Die Bank of America hat die monatliche Umfrage der Fondsmanager veröffentlicht. Wir sehen hier vor allen Dingen einen dramatischen Rückgang bei der Sorge vor einer globalen Rezession. Außerdem, die Citigroup geht davon aus, dass der Goldpreis bis Ende nächsten Jahres um 25% sinken könnte. Eine sehr konträre Meinung. Auch das wollen wir heute näher beleuchten. Ansonsten gibt es heute einige Quartalszahlen, unter anderem von Accenture, von CarMax und von Darden. So, das Wichtigste zuerst. Das hier ist keine Anlageberatung. Tauchen wir gleich ein in die Märkte. Nach dem Feiertag am Donnerstag, ne, viele Marktteilnehmer sind nicht an den Handelstischen. Man merkt es, es ist ruhig an der Wall Street. Es gibt nur wenige Highlights. Accenture-Zahlen gemeldet, eigentlich ganz gut. Aber die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. Bei Darden, großer Restaurantbetreiber in den Vereinigten Staaten, sieht man einmal mehr, wie gut das Top-Management ist. Die Ergebnisse, die Umsätze über den Erwartungen und die Prognosen für das Gesamtjahr werden sogar leicht angehoben. CarMax, hier wurden auch Zahlen gemeldet auf der Umsatz- und Ertragsseite, minimal über den Schätzungen der Wall Street. Ansonsten gibt es mal wieder, wie bereits am Mittwoch, extrem viele Kaufempfehlungen im Tech-Sektor. Wir haben IBM auf den Empfehlungslisten, der Wert wurde schon letzte Woche Mittwoch empfohlen. Wedbush hebt das Kursziel an auf $325. Der Wert wird nach wie vor mit überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Wir haben Micron bei Wedbush das Kursziel auf 150 angehoben. Wells Fargo sieht die Aktie jetzt auch bei $150. Da wird es nächste Woche spannend. Micron wird nächste Woche Ergebnisse melden und bei Wedbush geht man davon aus, dass die Quartalszahlen zeigen werden, dass sich die Preise im DRAM-Bereich, im Memory-DRAM-Bereich weiter erholen. Wells Fargo betont auch, dass die AI-Nachfrage im Memory-Bereich, im DRAM-Bereich positive Spuren hinterlassen sollte. Die Aktie also auch mit im Fokus. Und Tesla wird ja am 22. übermorgen, also am Mittwoch, am Sonntag, bin schon ganz verwirrt wegen des Feiertags, der 22. ist der Sonntag, wird Tesla also die Robotaxis in Austin, Texas vorstellen. Man will mit Pi mal Daumen etwa 20 Fahrzeugen an den Start gehen. Das berichtet Wedbush, basierend auf dem Model Y. Und Wedbush ist eigentlich an der Wall Street der langjährige Dauerbulle bei Tesla und hat damit natürlich auch nicht so manchen Durchhänger vorhergesehen. Und man bleibt bullisch. Das Kursziel $500, man bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Die goldene Ära des autonomen Fahrens habe begonnen, jetzt auch bei Tesla. Und Tesla dürfte im nächsten Jahr dieses Segment deutlich skalieren. Ja, Barclays sieht es bei weitem nicht so bullisch. Das Kursziel hier nur $275. Und die Aktie wird hier nur mit Halten eingestuft. Man betont, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal bei 375.000 Fahrzeugen liegen dürften. Die Wall Street liegt bei 400.000. Jetzt sagt man selber, dass das eigentlich keine so große Überraschung mehr sei. Viele an der Wall Street haben die Schätzungen bereits erheblich reduziert. Das wäre also insofern keine so große Überraschung mehr. Man geht aber auch davon aus, dass für das Gesamtjahr 2025 die Volumen signifikant negativ ausfallen werden. Der 22. Juni, der Pfad zum autonomen Fahren, ist zwar erfreulich, aber es ändere nichts daran, dass das fundamentale Umfeld schwierig sei und dementsprechend bleibt man bei Tesla also erstmal auf Abstand. So, bevor ich auf die Bank of America eingehe, auf die monatliche Fondsmanager-Umfrage, erst nochmal ein Blick auf die kommenden Tage. Nächste Woche gibt es bei den Ergebnissen nur wenige Highlights. Micron hatte ich schon angesprochen, die melden Zahlen am Mittwoch. Wir haben am Dienstag Carnival und FedEx. Die Stimmung zu FedEx ist sehr negativ. Wir haben am Mittwoch neben Micron auch General Mills und dann am Donnerstag Nike. Bei Nike erwartet niemand mehr irgendwas Positives und das ist das eigentlich Positive. Vielleicht bei der Aktie, dass diese negativen Haltungen, die Messlatte hängt so niedrig, übertrumpft werden kann. So, die UBS meldet sich heute zu Wort und die UBS betont, dass sie zumindest der aktuellen Rallye nicht weiter hinterherlaufen würden. Die Wall Street oder die US-Wirtschaft befinde sich in einem Abschwächungsregime oder anders formuliert, man sehe eine Trendwende, wie dem auch sei, ist die Trendwende in der Wirtschaft aktuell noch sehr flach und es ist noch unklar, ob es sich tatsächlich um eine nachhaltige Eintrübung handelt. Im Mai lagen fast alle Wirtschaftsdaten unter den Erwartungen, heute auch der Philadelphia-Index der Industrie lag insgesamt unter den Schätzungen minus 4, erwartet wurden minus 2. Vor allem die Arbeitsmarktkomponente war sehr schwach mit minus 9,8. Das einzig Positive, die Preiskomponente war auch schwach. Das heißt, wir sehen weniger Preisdruck. Müsste der Fed eigentlich die Möglichkeit geben, die Zinsen zu senken? Ich komme gleich nochmal zu Fed zurück. Aber bleiben wir bei der UBS. Man betont also, die Sorge ist, dass sich die Wirtschaft weiter eintrübt, dass also diese Trendwende bestätigt wird. In dem Fall müsste der Aktienmarkt mehr Gegenwind sehen, denn zu guter Letzt haben wir auch eine sehr hohe Bewertung. Das PE-Ratio, das Kursgewinnverhältnis auf Sicht der nächsten 12 Monate, liegt bei 22 und damit ist sehr wenig Luft vorhanden für mögliche Enttäuschungen. Man rechnet an der Wall Street im S&P 500 in diesem Jahr mit 5% Umsatzwachstum und 10% Gewinnwachstum. Das ist viel. Man muss hier bedenken, dass das Gewinnwachstum auf Indexebene sehr stark getragen wird durch die Aktien der magischen 7 Tech-Werte. Hier erwartet man ein Ertragswachstum von 17%. Aber die UBS betont, man geht davon aus, dass bis Jahresende die Erwartungen eher unter Druck geraten werden. Und man müsse jetzt beobachten, ob sich die Wirtschaft tatsächlich in einer nachhaltigen Eintrübungsphase befindet. Hier nochmal ein Chart dazu von der UBS. Hier sehen wir also, wie sich der S&P 500 historisch betrachtet in einem Umfeld einer Abkühlungsphase verhalten hat. Neutral bis negativ ist das Fazit der UBS. Also nochmal, zurzeit sind wir in dieser Phase nicht Fisch, nicht Fleisch, aber man muss sich die Situation anschauen. Und die Wirtschaft ist jedenfalls noch nicht in einem Bereich der Entwarnung. Das ist das Fazit des Hauses. Und damit kommen wir mal zur monatlichen Umfrage der Bank of America, die für mich immer wieder absolut faszinierend ist. Eine der wichtigsten Monatsumfragen bei uns an der Wall Street. Es werden weltweit Fondsmanager befragt zur Stimmung, zur Positionierung, zu den Risiken. Tauchen wir gleich ein. Besonders extrem ist die sehr starke Untergewichtung auf US-Dollar-Basis. Wir sehen hier die höchste Untergewichtung des US-Dollars in über 20 Jahren. Man muss zurückgehen in den Januar 2005 und eine so starke Untergewichtung zu sehen. Das könnte ein Kontraindikator sein. Ne, denn immer wenn solche Extreme erreicht werden, passiert ja gelegentlich genau das Gegenteil an der Wall Street. Also das ist im Prinzip der größte Pain Trade. Pain Trade will heißen, wo entsteht der größte Schmerz, wenn das Gegenteil eintrifft. Und der größte Schmerz beim Dollar würde bei Investoren durch eine Erholung des Dollars stattfinden, weil niemand mehr damit rechnet. So, und jetzt schauen wir uns mal die Stimmungsindikatoren an. Das ist auch ganz spannend. Der Stimmungsindikator der Bank of America beinhaltet unter anderem einmal die Cash-Quoten. Das beinhaltet die Gewichtung, die man hat, also die Barquoten, die man hat in Aktienfonds. Die langfristigen Wachstumserwartungen sind da letztendlich auch mit reflektiert. Und wir sehen, dass sich das erholt hat im Juni. Von 2,5 im Mai auf 3,3. Aber insgesamt bewegen wir uns bei der Stimmung weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Jetzt könnte man sagen, das ist eventuell ein Kontraindikator. Denn wenn die Stimmung noch so eingetrübt ist, ist immer noch Potenzial da für eine Stimmungserholung. Das muss also nicht unbedingt negativ sein. Und ähnlich muss man die Barquoten einschätzen, die wir jetzt den befragten Aktienfondsmanagern haben. Die sind gesunken von 4,5% im April auf 4,2% im Juni. Das ist der größte 2-Monats-Rückgang seit Dezember 2023. Wobei man sagen muss, deshalb auch diese zwei roten Linien, dass ein Kontraindikator erst dann getriggert wird, das Signal wird erst getriggert, wenn die Barquoten bei, sagen wir mal, 3,9% liegen. Da sind wir aktuell noch nicht angekommen. Also von daher ähnlich wie das Stimmungsbild. Na, die Barquoten sind zwar gesunken, aber noch nicht extrem. Ja, die Stimmung hat sich erholt, aber eben bei weitem noch nicht extrem. Ja, einer der ganz stark treibenden Faktoren, und das wird niemanden, der hier zuschaut, wirklich überraschen, ist die Tatsache, dass die Sorge, die Erwartungshaltung einer Rezession erheblich zurückgelaufen ist. Und zwar mit einer Klippe, mit einer Spanne, die man an der Wall Street wirklich selten sieht. Vor 2 Monaten in der April-Umfrage gingen netto 42% der befragten Fondsmanager davon aus, dass wir in den nächsten 12 Monaten eine Rezession sehen werden. Jetzt rechnen netto 36% damit, dass das eher unwahrscheinlich sei. Guys, von netto 42% wahrscheinliche Rezession auf netto 36% wohl doch nicht. Das ist ein Gap, das wir in dem Ausmaß und der Geschwindigkeit historisch betrachtet nur sehr selten gesehen haben. Und so gesehen überhaupt keine Überraschung. Rückblickend kann man es ja immer erklären, dass die Wall Street eine entsprechend starke Erholung gesehen hat. Und für mich ist das vor allen Dingen mal ein Signal, wie intransparent die Lage letztendlich war und Stück weit auch immer noch ist. Man soll also seine Prognosen und Meinungen abgeben, ohne im Prinzip wirklich Durchblick zu haben. Denn die reziproken Zölle werden am 2. April gemeldet, am 9. dann schon wieder pausiert. Wie will man das quantifizieren? Wie will man wissen, wie Gegenmaßnahmen ausfallen? Man steht absolut im Dunkeln. Und dementsprechend sind diese Prognosen von der Aussagekraft aktuell auch vergleichsweise wenig wert. Es lohnt sich im Grunde viel mehr, sich wirklich, wie die US-Notenbank übrigens, auf die monatlichen Daten zu fokussieren. Also das, was man tatsächlich sieht. Und was man tatsächlich sieht bisher, ist eine Wirtschaft, die sich erstaunlich gut geschlagen hat. So, und wir sehen diese Extreme auch nochmal hier in dieser Grafik sehr schön. Nochmal, legt mal eine Gedankenpause ein und lasst das mal einsickern, was das bedeutet. Im April gingen 49% der globalen Fondsmanager davon aus, dass wir eine harte Wirtschaftslandung sehen würden. 49%. Im Juni lag die Quote bei 13%. Also das sagt mir vor allen Dingen die Aussagekraft. Die Verlässlichkeit hat erheblich nachgelassen. Jetzt rechnen 66% mit einer weichen Landung. 16% gehen davon aus, dass wir gar keine Landung sehen werden und letztendlich gesehen weiter wachsen auf dem aktuellen Niveau. Wo wird sich das Zollniveau einpendeln? Auch das ist natürlich immer noch das heitere Beruferaten, wobei die Zollangst insgesamt ja zunächst einmal nachgelassen hat. Und hier sehen wir, dass jetzt also 39% mit 10% Basiszöllen rechnen in den USA, 38% mit 15%. Und da muss man sagen, das ist im Schnitt auch die Basismeinung insgesamt der Wall Street. Wir werden zwischen 10% und 15% landen. Effektiver Zollsatz um die 13%. Das ist die Basisannahme, die wir aktuell haben. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich mit einer der spannendsten Grafiken finde. Politik ist das eine. Und viele Politiker denken die Dinge nicht zu Ende. Das kann sich der CEO eines großen Konzerns aber leider nicht leisten. Die großen Unternehmen müssen Dinge zu Ende denken und sie müssen vor allen Dingen ausgesprochen langfristig denken. Und die Bonität, der Gesundheitszustand amerikanischer Konzerne ist ausgesprochen gut. Hier haben die Top-Manager einen sehr, sehr guten Job gemacht, auch was Leverage betrifft, Verschuldungsausmaß und auf welche Dauer man sich verschuldet hat. Und deshalb sind die höheren Zinsen bisher bei vielen Unternehmen noch gar nicht angekommen. Und hier sehen wir letztendlich gesehen, dass die Unternehmen so gesund eingeschätzt werden, wie zuletzt im Dezember 2015 nicht mehr. Ein Drittel der befragten Fondsmanager fordern, dass Unternehmen mehr Kapital ausschütten an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividendenanhebung. Corporate America also Hut ab, hat sich, so schwierig die Lage auch sein mag, hier sehr, sehr gut geschlagen. So, jetzt kommen wir mal zu einem Segment, das viele von euch am meisten interessieren wird, die unterschiedlichen Anlageklassen. Wo aus Sicht der Fondsmanager ist aus Sicht der nächsten 5 Jahre am meisten Potenzial? Ja, und auch das wird viele von euch nicht mehr wirklich überraschen, vor allen Dingen nicht seit Anfang des Jahres. Es sind nicht amerikanische Aktien, sondern internationale Aktien, denen man auf Sicht der nächsten 5 Jahre das meiste Potenzial zutraut. 54% der befragten Fondsmanager setzen auf internationale Aktien, allen voran die Euro-Länder und die Emerging Markets. Wir haben US-Aktien auf Platz 2, 23% der Fondsmanager, und Gold nur noch auf Platz 3 mit 13% der befragten Fondsmanager. Das finde ich persönlich besonders spannend. Ich werde da gleich auch nochmal drauf eingehen, weil die Citigroup die Erwartungen für den Goldpreis deutlich nach unten gesenkt hat bis Ende 2026. Und Gold ist immer noch der Most Crowded Trade, der beliebteste Trade bei den globalen Fondsmanagern. Wobei, ne, das ist die falsche Grafik, Sekunde, da sind wir. Gold ist der Most Crowded Trade an der Wall Street nach wie vor. Ihr seht aber, dass das deutlich zurückgelaufen ist. Im Mai hatten wir Werte von 60%, jetzt 41%. Die magischen 7 Aktien immer noch auf Platz 3 mit 23% und Gold auf Platz 3 mit 20% der Most Crowded Trade. Ne? Man darf nicht vergessen, dass das oftmals Anti-Indikatoren sind und Zeichen dafür, dass es eben anders kommen könnte, als viele meinen. Zum Schluss nochmal ein kurzer Überblick bei den Übergewichtungen und Untergewichtungen. Und hier seht ihr in der Juni-Umfrage, Euro-Länder, die Emerging Markets, die Banken, der Euro, da sind die Plätze 1, 2, 3 und 4 bei den Übergewichtungen. Bei den Untergewichtungen auf Platz 1 der US-Aktien, der US-Dollar und Energiewerte. Also da sieht man ganz klar die Priorität. Nochmal, der eigentliche Pain-Trade wäre vor allen Dingen A, ein Comeback des Dollars, B, ein Rücklauf des Goldpreises. Und jetzt komme ich damit dann auch gleich mal zur Citigroup, die die Goldpreisprognosen bis Ende 26 auf 2.500 bis 2.700 Dollar gesenkt hat. Also ein Rückgang von etwa 25%. Wie kommt man darauf? Zum einen, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, geht die Citigroup nicht davon aus, dass sich die Ängste bewahrheiten und wir sehen einen überraschenden Anstieg bei den Renditen langlaufender Staatsanleihen. Im Gegenteil, die Citigroup geht davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden. Und man rechnet das mal hoch, was bedeutet das für den Goldpreis? Ein Rückgang der US-Leitzinsen um 100 Basispunkte würde den Goldpreis rein rechnerisch um 200 Dollar pro Unze belasten. Jetzt kommt der nächste Punkt hinzu. Wir haben nächstes Jahr die Midterm-Elections, die Wahlen zur Halbzeit der Präsidentschaft von Donald Trump. Das fokussiert sich vor allen Dingen auf den November. Und hier betont man, die Trump-Administration wird versuchen, einmal das Wachstum in die Midterm-Elections hinein aufzupolieren. Da könnte auch der neue Gesetzesentwurf, die Steuerreform und Ausgabenpläne helfen. Und man dürfte letztendlich gesehen Deregulierung vorantreiben. Solange wir kein Aufbäumen an den Anleihemärkten sehen, würde das also auch eine Entspannung bei der Goldpreisnachfrage mit verursachen. Thema Handelspolitik dürfte bis dahin durch sein mit neuen Handelsabkommen. Das Risiko nimmt auch ab. Also die geopolitischen Risiken insgesamt könnten dadurch und auch die handelspolitischen Risiken nachlassen. So, was hat den Goldpreis angefacht? Einmal wurde er beschleunigt durch die Pandemie. Zum anderen Inflationsängste, jetzt auch geschürt eben durch die Handelspolitik. Geopolitische Spannungen, der wachsende Wohlstand in China und Indien. Die Schmuckgoldnachfrage war also auch entsprechend hoch und vor allen Dingen auch eine deutliche Ausweitung der Reserven der Zentralbanken in Gold. Also, man muss nochmal Fazit ziehen. Das ist natürlich eine sehr konträre Meinung, die die Citigroup hier hat, aber ich finde nichtsdestotrotz eine recht spannende, weil solche Trendwenden dann oftmals eben auch, ja, wenn man richtig positioniert ist, natürlich Anlegern auch in die Karten spielen können. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Hm.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.